Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit herzlich willkommen bei Fokus Aufsichtsrat, wieder mit einer neuen Folge hier im April. Ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Und ich bin wie immer nicht alleine am Anfang der Folge. Mit dabei ist auch meine Kollegin Cosima Steltner. Hi Cosima.
Hi Linda. Na, wie geht's?
Ach du, ich muss sagen, der Frühling kommt an. Das hatten wir schon in der letzten Folge.
Ja, die letzte Folge haben wir so positiv gestartet mit dem schönen Sonnenschein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Berlin, aber bei mir heute hier in Düsseldorf. Die Sonne lässt sich auf jeden Fall noch nicht blicken.
Nee, bei uns ist es auch bewölkt, aber die Temperaturen steigen. Also so heute sollen es bis zu 16 Grad werden. Und das ist dann, da kann man irgendwie die Sonne, die noch ein bisschen sich hinterm Berg hält, verzeihen, finde ich.
Vielleicht da kann man drüber hinwegsehen, genau. Das ist ein Kompromiss, ja.
Deswegen, die Frühlingsgefühle sind weiter da. Und ich finde, damit lässt sich alles auch, da lässt sich das Leben leichter gestalten, oder nicht?
Yes, so ist es.
Bevor wir reinstarten in die Folge, wir haben ja heute wieder ein spannendes Fachgespräch vorbereitet, wollen wir wie immer darüber sprechen, was gibt es Neues, was gibt es vor allen Dingen Neues auch bei euch am IMU? Gibt es Veröffentlichungen, über die wir nochmal sprechen sollten hier am Anfang?
Ja, genau. Ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir dieses Jahr das Doppeljubiläum anstehen haben, unter anderem mit dem Jubiläum des Mitbestimmungsgesetzes. Und passend zum Jahrestag, zum 15. Jahrestag der Verabschiedung des Gesetzes Mitte März, wurde unsere Metastudie veröffentlicht. Der Mitbestimmungsreport 88 ist das. Eine ganz, ganz spannende Studie, in die super viel Arbeit reingeflossen ist. Deswegen möchte ich die gerne hier heute nochmal highlighten. Und zwar von Robert Scholz und Navid Ameli. Die beiden haben eine Literaturstudie veröffentlicht, also die haben quasi nicht selber empirisch geforscht, sondern die Literatur analysiert, die schon existiert, zu den ökonomischen Effekten der Mitbestimmung. Und da ist, wie gesagt, super viel Arbeit reingeflossen. Es sind nicht nur deutsche Studien, sondern auch international haben die Kollegen sich angeschaut, welche Studien da existieren. Es wurden in einem zweistufigen Rechercheverfahren wurden 384 Studien entdeckt und davon haben sie sich 63 nochmal genauer angeguckt, die quantitativen Effekte der Mitbestimmung messen.
Ach,
und es ist ein unfassbares Sammelsurium. Wie gesagt, teilweise aus den USA beispielsweise Studien. Ich meine 40% mit internationalem Background. Also ein großer Fundus. Und die Zusammenfassung kann man sagen ist, nicht nur am IMU finden wir immer wieder heraus, dass die Unternehmensmitbestimmung einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg hat, sondern zu diesem Ergebnis kommen auch andere Studien. Vielleicht nur mal ein ganz kurzer Einblick. Ich will euch hier nicht mit dich und die Hörerinnen und Hörer nicht mit Zahlen quälen, aber vielleicht nur ein kleiner Einblick. Und zwar kommen insgesamt 33% der quantitativen Studien zu dem Ergebnis, dass die Unternehmensmitbestimmung positive Effekte hat. 14% beobachten sowohl positive als auch negative Effekte und 19% negative Effekte. Die Effekte der Unternehmensmitbestimmung werden also grundsätzlich in der Literatur kontrovers diskutiert. Die positiven Befunde überwiegen aber doch relativ klar. Mitbestimmung ist damit nach unserer Auswertung ein positiver Standortfaktor für Deutschland. Und das positive Resümee aus diesem Forschungsüberblick sollte weiterhin Ansporn für uns sein und bleiben, die Mitbestimmung im Aufsichtsrat zu sichern und zukunftsfest zu machen.
Sehr schön.
Genau, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht zu viel vorweggenommen. Wer Interesse hat, kann sich das gerne auch nochmal im Detail anschauen.
Verlinken wir natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung.
Auf jeden Fall, das machen wir.
Und weiter geht's auch noch mit einer anderen Veröffentlichung, die auch sehr passend jetzt, glaube ich, released wurde. Wir haben in der letzten Folge über die anstehenden Betriebsratswahlen, die gerade auch noch laufen, gesprochen. Und dazu gibt's ein neues Wissen kompakt im Mitbestimmungsportal, oder?
Genau, richtig. Denn es ist schön, wenn sich das mit der Moderation so smooth an die letzte Folge anschließt. Nach den Betriebsratswahlen folgen auch die Konstituierungen der übergeordneten Gremien, also der Gesamtbetriebsrat- und Konzernbetriebsratsgremien. Jetzt laufen die Betriebsratswahlen noch bis Ende Mai, also ein bisschen Zeit ist noch, aber trotzdem haben wir gesagt, da das ja im Anschluss auch die Konzern- und Gesamtbetriebsratsgremien schnell arbeitsfähig werden dürfen, haben wir Mitbestimmungsportal das neue Wissen kompakt veröffentlicht. Und zwar wird da einmal ganz gesammelt dargestellt, was für starke GBR-KBR-Gremien sprechen, wie diese mit den örtlichen Betriebsräten zusammen oder auch dem Aufsichtsrat zusammenarbeiten können, welche Ressourcen die Handlungsfähigkeit sichern, aber auch wo Spannungsfelder und Grenzen einer solchen zentralisierten Mitbestimmung liegen. Außerdem haben die Kolleginnen und Kollegen die Beispiele aus der Praxis aus GWR und KBR Betriebsvereinbarungen mit verlinkt. Und da finden die Hörerinnen und Hörer und natürlich auch du, liebe Linda, Themen wie beispielsweise IT-Infrastruktur, Arbeitszeit oder auch Personalpolitik.
Sehr schön. Ja, das ist doch toll, wenn wir hier passend zu der Zeit, in der wir uns befinden, dann auch immer die passenden Veröffentlichungen auch darbieten können. Da kann man dann gleich wenn man aus der Betriebsratswahl kommt, quasi sich ins Mitbestimmungsportal hängen und sich dann weiter informieren und vorbereiten.
Das sowieso.
Ja, das sowieso.
Das hoffentlich sowieso.
Und während damit ja auch klar ist, was bei dem anderen folgt, ne, nach den Wahlen ist vor den Wahlen, nach den Wahlen ist auch vor der Konstituierung, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, ist es in anderen Bereichen, in der Unternehmensmitbestimmung beziehungsweise auch sowieso im Unternehmensalltag gar nicht so durchsichtig gerade. Ein Themenbereich, wo es gerade sehr undurchsichtig geworden ist seit Februar, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt beim heutigen Thema.
Genau. Sollen wir mal reinhören?
Ich würde sagen, ja. Viel Spaß beim Interview. Die erste EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ging 2019 mit einem ambitionierten Projekt an den Start, dem Green Deal. Das Ziel des Green Deals war es, die Wirtschaft nachhaltiger zu machen und das vor allem durch die Umlenkung von Kapitalströmen in nachhaltige Investments. Um das zu erreichen, wollte es man den Anlegern ermöglichen, durch vergleichbare Standards in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mehr Transparenz darüber zu erhalten, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich ist. Dafür sollte die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, sorgen. Darüber hinaus sollten Unternehmen verpflichtet werden, Verstöße gegen Mindeststandards von Menschenrechten und Nachhaltigkeitszielen in ihrer Lieferkette zu betrachten und zu beheben. Dafür sollte die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, kurz CSDDD, sorgen. Doch jetzt, 7 Jahre nach dem Anstoß dieses Projekts und unter einer neuen von der Leyen-Kommission, scheint sich vieles verändert zu haben. Mit der Omnibus-Initiative soll es nun erhebliche Vereinfachungen für Unternehmen geben, die zukünftig nach CSRD berichten müssten. Deswegen wollen wir heute Bilanz ziehen und uns fragen, was ist nach den letzten Reformen vom Green Deal übrig und was bedeutet das für deutsche Unternehmen? Und das bespreche ich jetzt mit Alexandra Schädler. Sie ist im Referat Wirtschaft am IMU und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen genau beim heutigen Thema, nämlich ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Linda.
Und mit dabei ist auch Navid Ameli, auch aus dem Referat Wirtschaft am IMU. Und zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehört die Vorstandsvergütung, vor allem aber auch die Einbindung von Nachhaltigkeitskriterien in Vergütungssysteme. Navid, schön, dass du da bist.
Hi Linda, freut mich mal wieder hier zu sein.
Fangen wir mal ganz vorne an, Navid. Was war denn eigentlich die ursprüngliche Intention des Green Deals und wie hat sich das jetzt durch den Clean Industrial Deal verändert?
Genau, also das Ziel der vorherigen von der Leyen-Kommission war es ja, den europäischen Wirtschaftsraum in den ersten klimaneutralen Wirtschaftsraum bis zum Jahr 2050 zu verwandeln. Das bedeutet sozusagen Nettoemissionen bis 2050 auf null reduzieren. Dafür gab es dann eine ganze Reihe an europäischen Gesetzgebungsverfahren. Es gab das europäische Klimagesetz, dieses ganze Fit for 55 Package, den Common Border Adjustment Mechanism. Man hat sich schon auch die Frage gestellt, wie man die Transformation des europäischen Wirtschaftsraums finanzieren sollte. Und da ist man zur Erkenntnis gekommen, dass öffentliche Mittel wahrscheinlich für die Transformation der Wirtschaft nicht ausreichen werden. Und da kam die Idee ins Spiel, sozusagen auch das, was du in der Anmoderation schon beschrieben hast, die Kapitalströme in Richtung nachhaltige Investitionen zu lenken und das dann sozusagen die Kapitalströme als ein Teil der Finanzierung dieser Transformation zu nutzen. Ja, das war eben das, was die vorherige von der Leyen-Kommission angeleiert hat. Das war ein anderer politischer Kontext. Und in der aktuellen Kommission sehen wir, dass sich an der Zielsetzung sozusagen nichts geändert hat, eigentlich nach außen hin in der Kommunikation. Der Clean Industrial Deal wird ganz bewusst als Fortsetzung des Green Deals geframed. Das heißt, die EU hält auch an ihrem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 fest, aber es haben sich die Prioritäten verändert. wenn Nachhaltigkeit sozusagen vorher unter dem Green Deal als Selbstzweck ein Ziel war, dann ist es jetzt eher die Wettbewerbsfähigkeit, und Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sind ein Mittel, um auch den europäischen Wirtschaftsraum wieder wettbewerbsfähig zu machen. Aber wir haben eben jetzt ein übergeordnetes Ziel, und das ist die Wettbewerbsfähigkeit. Und das bedeutet dann auch ganz konkret, dass überall, wo die Dekarbonisierung die Wettbewerbsfähigkeit jetzt kurzfristig belastet, zum Beispiel bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, über die wir gleich sprechen werden, es jetzt eine sozusagen institutionell argumentative Grundlage gibt, um diese zu verlangsamen oder abzumildern. Ich würde das vielleicht jetzt nochmal anders formulieren. Der transformative Anspruch ist ein bisschen verschwunden, auch wenn das Ziel der Klimaneutralität gleich geblieben ist.
Nachdem Navid das jetzt schon so gut ausgeführt hat, würde ich gerne bei dir, Alex, aber nochmal nachhaken. Und zwar ein bisschen spitz, finde ich. Und zwar möchte ich von dir wissen, wenn man jetzt die letzten Initiativen der neuen Kommission betrachtet, vor allem die Omnibus-Initiative, kann man das so hart formulieren, dass man sagt, da sieht man eine Abkehr vom Green Deal? Weil für mich stellt sich schon die Frage, was will die Kommission mit dieser Initiative eigentlich erreichen?
Ja, also Navid hat das ja schon ganz gut hergeleitet. Ja? Also letztendlich resultiert die Omnibus-Initiative aus einer Wettbewerbsdebatte in der EU, die ja vor allem durch den zunehmenden Wettbewerb in den USA und also mit den USA und mit China gepusht wurde. Und das ursprüngliche Ziel der Omnibus-Initiative war es eben, diese Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen unter anderem über die Reduzierung des bürokratischen Aufwands zu stärken, ohne eben die grundlegenden politischen Ziele auch bezogen auf Nachhaltigkeit aufzugeben. Und insofern würde ich sagen, der Grundgedanke ist daher keine Abkehr vom Green Deal und von den Klimazielen, sondern eher eine wettbewerbsgetriebene Weiterentwicklung. Und die EU, die hat damit ja auch auf zum Beispiel den Inflation Reduction Act in den USA, der massive Subventionen für grüne Technologien vorgesehen hat, reagiert. Und die Maßnahmen des Green Deals, die sollten eben darauf ausgerichtet sein, Investitionen in Europa zu halten und die Produktion grüner Technologien wie eben Batterien oder erneuerbare Energien auch in Europa zu produzieren. Und ich sage mal ganz einfach gesagt auf deine Frage, die Omnibus-Initiative sollte sozusagen über bürokratische Entlastung die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen stärken, unter anderem eben, um damit aber auch die Klimaziele wirtschaftlich umsetzbar zu machen. Und ehrlicherweise, wenn wir uns jetzt das Ergebnis der Omnibus-Verhandlungen angucken, da darf man sich natürlich die Frage stellen, ob mit den verbleibenden Anforderungen, ja, und vor allem dem sehr reduzierten Anwenderkreis die geplante Transformationswirkung überhaupt noch erreicht werden kann, beziehungsweise die Frage, ob Transparenz, ja, und Berichterstattung noch als geeignetes Mittel sozusagen gesehen wird. Das ist die entscheidende Frage.
Also Abkehr nein, Kurswechsel ja. Kannst du uns einen Einblick geben, wie nehmen denn Unternehmen und Aufsichtsräte diese Veränderung und diesen Kurswechsel wahr?
Ja, ich glaube, also das ist sehr unterschiedlich, zumindest nehme ich das so wahr. Ja? Also was man schon sagen kann, ist, dass der Bürokratieabbau im Allgemeinen von den Unternehmen begrüßt wird. Ja? Also insbesondere bei den kleinen und mittelständigen Unternehmen, die empfinden den Wegfall der Berichtspflichten schon als Entlastung. Viele der großen Unternehmen allerdings, die sehen schon das Risiko, dass insbesondere durch die starke Einschränkung des Anwenderkreises die Transformationswirkung zumindest mal gefährdet ist. Insbesondere auch Unternehmen, die ja bereits seit 2024 freiwillig nach der CSRD berichten, die sehen die Entwicklung schon kritisch, weil sie, also einerseits selbst mitten in dem Umsetzungsprozess sind, also zum Beispiel ihre Risikomanagement- und Steuerungssysteme gerade anpassen und ihnen da eben durch die Initiative so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird, ja. Aber auch, weil ja viele kleinere, wobei auch größere Unternehmen in der nachgelagerten Wertschöpfungskette zukünftig nicht mehr berichtspflichtig sind, die größeren Unternehmen aber eben auch auf die Nachhaltigkeitsinformationen aus diesen Unternehmen angewiesen sind, ja. Also das heißt, aus Unternehmenssicht nehme ich schon wahr, dass für viele, vor allen Dingen große Unternehmen, die EU-Kommission bei der Überarbeitung der Richtlinie zu weit gegangen ist. Und was die Aufsichtsräte angeht, also sehen insbesondere die Arbeitnehmervertreter die Überarbeitung der Richtlinie und auch der ESRS-Standards kritisch, weil eben mit der drastischen Reduzierung des Anwenderkreises viele Interessensvertreter die Möglichkeit verlieren, sich an den unternehmerischen Due Diligence-Prozessen und auch am Prozess der Wesentlichkeitsanalyse zu beteiligen. Ja? Weil damit entfällt ein ganz wichtiges Mitbestimmungselement eben bei der Umsetzung der unternehmerischen Nachhaltigkeitsprozesse. Und die stakeholderorientierte Identifikation der wesentlichen Chancen und Risiken und Auswirkungen, so wie sie in der Wesentlichkeitsanalyse vorgesehen ist, ist ja das zentrale Element der CSRD, die ja dann letztendlich auch zu einer Verbesserung der Transparenz und der Nachhaltigkeitsperformance führen soll. Und das wird dann in ganz vielen Unternehmen einfach gar nicht mehr stattfinden. Ja? Und die großen Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben und auch einen Umsatz größer 450 Millionen Euro, die bleiben ja berichtspflichtig. Ehrlicherweise sehe ich aber auch hier das Risiko, dass das Thema durch diese allgemeine negative Stimmung auch dort so ein bisschen an Aufmerksamkeit Einbußen erleiden wird. Und da liegt es dann natürlich an den Aufsichtsräten selbst, dafür zu sorgen, dass das Thema wieder auf die Tagesordnung und auf die Agenda der Aufsichtsratssitzungen kommt. Das wird kein Selbstläufer sein, sagen wir es mal so.
Du hast gerade schon viel angeschnitten und ich würde gerne jetzt aber nochmal genauer drauf schauen, was sich jetzt genau bei der überarbeiteten CSRD-Richtlinie verändert hat. Du hast es schon gesagt, die soll Vereinfachungen bringen. Der Anwenderinnenkreis hat sich aber auch deutlich reduziert. Eigentlich stand ja groß vorne, diese Überarbeitung soll die Ziele des Green Deals eigentlich nicht untergraben. Und jetzt wäre meine Frage, um nochmal den Finger in die Wunde zu legen, ist das jetzt wirklich so? Was sind denn die wesentlichen Änderungen und wie sind die einzuordnen, Alex?
Die wichtigste Änderung, das hatte ich eben auch schon gesagt, ist natürlich die Begrenzung des des Anwenderkreises der CSRD, eben auf die großen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 450 Millionen Euro. Das gibt da zwar jetzt in der Änderungsrichtlinie eine sogenannte Überprüfungsklausel, das soll später irgendwann nochmal evaluiert werden, ne? Also wie sich das in der Praxis bemerkbar macht und ob das ausreichend ist. Nichtsdestotrotz fällt jetzt natürlich zunächst mal für viele Unternehmen die Berichterstattungspflicht weg. Und im Übrigen, das ist ganz interessant, auch für Unternehmen, die seit 2017 bereits zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, ne, auch da werden einige nicht mehr berichten müssen. Für die Unternehmen, die zukünftig nicht mehr berichten müssen, für die wird es einen freiwilligen Standard geben. Der Standard, der soll auch gleichzeitig als Begrenzung für die Informationsanforderungen an kleinere Unternehmen in der Wertschöpfungskette dienen, das ist das sogenannte Value Chain Gap. Und also wie gesagt, die Reduzierung des Anwenderkreises, würde ich sagen, ist die gravierendste Änderung. Es ergeben sich auch aus der Überarbeitung der ESRS-Standards weitere schon wesentliche Änderungen, wie zum Beispiel die Reduzierung der verpflichtenden Datenpunkte, die wurden um 61% reduziert, dann wird es zu einer Vereinfachung der Wesentlichkeitsanalyse kommen. Das heißt, die ist jetzt auch durch einen risikobasierten Top-Down-Ansatz möglich und ist auch nicht mehr jährlich durchzuführen, sondern nur, wenn es wesentliche Änderungen gibt. Ja? Ob das jetzt für die berichtspflichtigen Unternehmen am Ende wirklich eine Erleichterung ist, das kann man noch gar nicht so genau sagen. Ich würde das mal so ein bisschen in Zweifel ziehen, weil ja am Beispiel der reduzierten Datenpunkte zum Beispiel kann man sagen, kein Unternehmen war je verpflichtet, 1.000 Datenpunkte zu berichten. Das heißt also, die Reduzierung um 61%, ich weiß nicht, was das wirklich bringen soll, weil es war schon immer so vorgesehen, dass Unternehmen eben nur das berichten, was wesentlich und entscheidungsrelevant ist. Ja? Du hast jetzt noch gefragt, für wen ist das besonders problematisch? Also es ist besonders problematisch für den nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft, weil der verbleibende Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen, der wird aus meiner Sicht nicht ausreichen, um eben diese gewünschte Transformationswirkung zu erzielen. Und da muss man ehrlich sagen, da werden uns wahrscheinlich wieder wie in so vielen Bereichen Länder wie China oder Indien überholen. Und dann wird es früher oder später wieder eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit sein, ja, nur aus einer anderen Richtung.
Auch bezogen auf die Sorgfaltspflichten in den Lieferketten gibt es ja jetzt deutliche Abschwächungen. Können wir auch noch mal darauf schauen, welche sind das denn vor allem?
Ja, genau. Du meinst sicherlich die Corporate Sustainability Due Diligence Directive, also sozusagen die europäische Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Die wurde eben 2024 verabschiedet und würde betroffene Unternehmen dazu verpflichten, Umwelt- und Menschenrechtsprobleme entlang ihrer gesamten Lieferkette zu identifizieren und eben zu verhindern und zu mindern. Das ist nochmal was anderes als die Berichterstattung. Denn hier sprechen wir, gehen wir quasi über bloße Offenlegung hinaus und sprechen von einer Anpassung von tatsächlichem unternehmerischen Handeln. Und deswegen, ja, ist es im Grunde auch so eine wichtige Richtlinie gewesen. Aber wir müssen jetzt auch konstatieren, dass die Omnibus-Initiative, speziell das sogenannte Substance Proposal, dazu führt, dass die ursprünglichen Ziele und Verpflichtungen der CSDDD, wie sie abgekürzt wird, deutlich reduziert werden. So, also beispielsweise wird jetzt auch die Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten auf das Jahr 2028 verlängert, sodass die Erstanwendung für Unternehmen nun im Juli 2029 liegt. Und bis dahin kann politisch sehr viel passieren, denn wie Alexandra eben ja auch sehr gut dargestellt hat, sprechen wir momentan eben viel mehr über Bürokratieabbau, Belastung von Unternehmen und das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Also wer weiß, was bis 2029 noch alles passieren mag. Ich will vielleicht nochmal auf ein paar abgeschwächte Punkte eingehen, die jetzt ja sozusagen an der ursprünglichen Richtlinie geändert wurden durch das Substance Proposal und die Omnibus-Initiative. Der wichtigste, der da aus meiner Sicht zu nennen ist, es ist die Erhöhung der Schwellenwerte für die Anwendbarkeit. Also nur noch Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Nettojahresumsatz von über 1,5 Milliarden Euro fallen zukünftig unter die Regelung, einschließlich bestimmter Drittstaatunternehmen. Das heißt, wir haben also wirklich einen deutlich reduzierten Anwendungskreis. Auch an den inhaltlichen Sorgfaltspflichten wurde etwas geändert und die wurden reduziert. Zu nennen ist da vor allem die Erstellung und Umsetzungspflicht von sogenannten Klimatransitionsplänen. Also da sollten Unternehmen sozusagen ganz klar für sich definieren, wie sie das Ziel der Klimaneutralität, das ja eigentlich auch beibehalten werden sollte, wie sie das erreichen wollen in ihrem unternehmerischen Handeln. Sprich, auch wie sie ihr Geschäftsmodell entsprechend anpassen werden wollen in den kommenden Jahren oder kommenden Jahrzehnten. Und davon hat man sich natürlich eine sehr starke Steuerungswirkung erhofft, weil, wie gesagt, hier verlassen wir das Spielfeld der Berichterstattung, der Transparenzpflichten, sondern wir gehen wirklich, wir erreichen das Spielfeld des unternehmerischen Handels. Aber diese Umsetzungspflicht und Erstellungspflicht der Klimatransitionspläne entfällt nun auch. Ebenso wurde die Pflicht zur Prüfung der gesamten Lieferkette erheblich entschärft und durch einen sogenannten risikobasierten Ansatz ersetzt. Also das bedeutet, Unternehmen sollen sich jetzt auf konkrete Bereiche konzentrieren, in denen tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen am wahrscheinlichsten sind und müssen eben kein vollständiges Mapping der gesamten Lieferkette durchführen. Genau, und der letzte Punkt, der zu nennen ist, sind auch die Rechtsfolgen, denn ursprünglich wurde eine harmonisierte zivilrechtliche Haftungsregelung auf EU-Ebene vorgesehen für Unternehmen, die eben gegen Menschenrechte zum Beispiel in ihrer Lieferkette verstoßen würden. Diese zivilrechtliche Haftung wurde jetzt auch aufgehoben und die konkrete Ausgestaltung bleibt damit weitergehend wieder den nationalen Gesetzgebern überlassen. Und ich würde sagen, zusammengenommen kann man jetzt auch bei der CSDDD davon sprechen, dass sie eben stark abgeschwächt wurde.
Okay, nach unseren bisherigen Ausführungen, was sich alles geändert hat und diese ganzen Zahlen und Abschwächungen, die wir jetzt einmal durchgegangen sind, ist mir schon fast ein bisschen schwindelig. Und was mir aber in den Kopf kommt, ist, auch auf nationaler Ebene haben wir ja auch Regelungen, die in diese Richtung gehen. Wir haben ja auch ein deutsches Lieferkettengesetz. Alex, was hat denn diese geänderte CSDDD-Richtlinie jetzt für Auswirkungen auf nationales Recht und unser Lieferkettengesetz?
Ja, wir haben ja gerade gehört, dass es mit der Umsetzung ein bisschen dauert. Das heißt also, im Moment haben wir das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz noch. Allerdings befindet sich das in einem sogenannten Revisionsprozess. Ja, und soll eben dann erst 28 durch die Umsetzung der CSDDD angepasst werden. Und in der Übergangszeit soll das sogenannte, ist echt ein Zungenbrecher, Lieferketten-Sorgfaltspflichtenänderungsgesetz schon mal zu einer Entlastung für die Unternehmen führen, ja. Und dieses sozusagen Änderungsgesetz, das sieht zwar vor, dass die Kernsorgfaltspflichten wie Risikomanagement und Beschwerdeverfahren in Kraft bleiben, aber die Berichtspflichten, die wurden rückwirkend zum Januar 2023 schon mal gestrichen, ja. Und auch die BAFA-Prüfungen, die ursprünglich vorgesehen waren, die wurden auch eingestellt. Das heißt, bei der nationalen Umsetzung der CSDDD, habe ich ja gesagt, wird das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz angepasst werden. Und da ist natürlich, genau wie Navid eben schon ausgeführt hat, sozusagen der Anwendungsbereich auch wieder der gravierendste Punkt. Ne? Wir reden ja jetzt von 5.000 Mitarbeitern. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt ja für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitern. Also das ist schon, kann man sagen, eine wirklich drastische Verschlechterung. Und was den Punkt der zivilrechtlichen Haftung angeht, ja, da kann man gespannt sein. Also aus heutiger Sicht kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass das in Deutschland dann auch im Gesetz vorgesehen ist. Und ich meine, man muss das Ganze natürlich, also ich sag mal, sowohl die Sorgfaltspflichten, aber auch die CSRD-Berichterstattung, man kann das nicht getrennt sehen, man muss das ein bisschen zusammen sehen. Das heißt, wir haben zum einen die Einschränkung eben bei der CSDDD. Das heißt, wir haben jetzt einen risikobasierten Ansatz, ne? Man muss nicht mehr über die gesamte Wertschöpfungskette gehen. Andererseits haben wir eben bei der CSRD auch eine Vereinfachung der Wesentlichkeitsanalyse, die jetzt dann eben auch auf einem risikobasierten Ansatz umgesetzt werden soll. Also da bestehen aus meiner Sicht schon Risiken für uns, dass insbesondere die sozialen Punkte, also soziale Risikofaktoren, möglicherweise da an der einen oder anderen Stelle durch das Raster durchfallen. Und da ist es dann wieder an uns, ne, auf allen Ebenen der Mitbestimmung dafür Sorge zu tragen, dass diese Punkte da doch noch Berücksichtigung finden.
Bevor wir jetzt zu der Frage kommen, die, glaube ich, viele, die jetzt zuhören, gerade im Kopf haben, nämlich, wem nützt eigentlich dieses Hin und Her gerade, würde ich gerne noch mal eine ganz kurze Abbiegung nehmen und doch noch mal zurückkommen auf die CSRD-Richtlinie und den verringerten AnwenderInnenkreis. Das ist vorhin schon angeschnitten. Alle Unternehmen, die jetzt nicht mehr in den AnwenderInnenkreis fallen, die haben ja trotzdem die Möglichkeit, in Zukunft freiwillig nach dem sogenannten VSME-Standard zu berichten. Stellt sich natürlich die Frage, macht man das wirklich, wenn man es nicht muss, freiwillig berichten? Alex, wie schätzt du das ein? Und vor allen Dingen, wie schätzt du die Qualität dieses freiwilligen Standards gegenüber der ja mal sehr ausführlich geplanten CSRD-Richtlinie ein?
Wo fängt man da an? Also letztendlich dieser VSME-Standard, der richtete sich ja ursprünglich mal an kleine und ganz kleine Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, ja. Und das Problem, du hast es gerade beschrieben, ist ja, dass die Einschränkung des CSRD-Anwender, also Anwendungsbereiches, sozusagen dazu führt, dass dieser freiwillige Standard, der ursprünglich für kleinste und kleine Unternehmen gedacht war, jetzt eben auch für Unternehmen gilt, die gar nicht mehr so klein sind, ne? Also die vielleicht weniger als 1.000 Mitarbeiter haben, aber ja, also dadurch keine kleinen Unternehmen sind. Das heißt also, was irgendwann mal für kleine und sehr kleine Unternehmen gelten sollte, ist jetzt eben ohne eine Abstufung auch für zum Teil große und mittelgroße Unternehmen vorgesehen. Und das kann nicht passen. Ja? Warum kann es nicht passen? Weil der Standard natürlich nur sehr stark eingeschränkte Berichtsinhalte mit sehr, sehr wenig Datenpunkten, insbesondere auch zu Arbeitnehmerrechten und sozialen Standards hat. Also hier fehlen einfach ganz viele Informationen im Vergleich selbst zu den überarbeiteten Standards, ja, also ESRS-Standards. Und besonders kritisch ist eben auch, dass der VSME-Standard nahezu keine Angaben zu Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette hat. Aber gerade hier, muss man sagen, treten ja die größten Risiken und auch die schwerwiegendsten Auswirkungen auf. Ja? Und der Standard, der sieht auch keine Wesentlichkeitsanalyse vor. Damit entfallen natürlich auch zentrale Beteiligungsrechte, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, für Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften, die aber in der CSRD-Richtlinie eigentlich ganz klar und ausdrücklich vorgesehen sind. Ja? Und wenn dieser Standard eben zukünftig als Referenz für große und mittelgroße Unternehmen gelten sollte, dann bleiben eben ganz, ganz wichtige Nachhaltigkeitsinformationen unzugänglich und werden nicht transparent gemacht. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der notwendigen sozial-ökologischen Transformation absolut nicht nachvollziehbar. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage von eben. Ich denke trotzdem, dass Unternehmen trotzdem freiwillig berichten werden. Ob das dann nach dem Standard sein wird oder ob das irgendwie unternehmensindividuell sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Weil ganz sicher werden die Unternehmen die Informationsanfragen, die sie von Investoren oder von Banken im Zusammenhang mit der Unternehmensfinanzierung oder aber auch von berichtspflichtigen Unternehmen, die in ihrer vorgelagerten Wertschöpfungskette sind, erhalten, die werden denen auch nachkommen, um einfach Nachteile zu vermeiden. Ja, also sie wollen ja Kredite haben, die wollen auch Aufträge haben. Ja, also insofern glaube ich schon, dass diese auch nicht berichtspflichtigen Unternehmen in irgendeiner Art und Weise berichten werden, ob das über den VSME-Standard sein wird. Das kann heute keiner sagen. Und das ist eben auch das Risiko, weil dadurch, dass dieser Standard so wenig passt, ist das Risiko, dass er so ein bisschen bedeutungslos wird, relativ groß. Und das ist insofern schlecht, weil wir dann natürlich keine harmonisierte Transparenz haben. Ne? Also wir haben keine vergleichbaren Nachhaltigkeitsinformationen. Und das ist ja das, was eigentlich passieren sollte. Was auch sein wird, dass die Informationen, die dann von den Unternehmen bereitgestellt werden, wahrscheinlich eher ökologischer Natur als sozialer Natur sind. Und da entsteht dann einfach auch ein Ungleichgewicht. Ja.
Das kriege ich schwer irgendwie mit allen Vorstellungen, allen Sachen, die man nach dem Green Deal eigentlich im Gefühl hatte, dass es so eine Aufbruchsstimmung und dass sich da jetzt so viel verändert und auch tut und da so viele Chancen liegen, finde ich diesen Rückbau gerade schwierig zu verarbeiten. Navid, ich würde da gerne nochmal weiter mit dir drüber sprechen, weil genau diesen Punkt, den Alex jetzt auch nochmal zum Schluss gemacht hat, nur weil jetzt die Kommission jetzt eher in die Richtung geht zu sagen, wir wollen auf Wettbewerbsfähigkeit bauen, wir wollen die Unternehmen auch entlasten, verändern deswegen die Berichtsstandards, ist ja diese Praxis, die man vorher hatte, dass man auch angefangen hat schon zu berichten, ist ja jetzt nicht auf einmal weg und auch die Notwendigkeit zu berichten fällt ja nicht weg. Deswegen drängt sich mir die Frage auf, wie wird denn dieses Hin und Her der europäischen Politik wahrgenommen und gibt es da wirklich jemanden, der davon profitiert? Weil ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Linda. Und ich glaube, man könnte jetzt etwas zynisch sagen, dass vor allem die Unternehmen, die aus dem Anwendungsbereich fallen, sich vielleicht erstmal freuen. Aber ich glaube, so ganz allgemein wird man der Sache meines Erachtens dann auch nicht gerecht. Und ich finde, man kann festhalten, dass das Hin und Her, also die Planungsunsicherheit, alle Unternehmen betrifft. Und da leiden alle drunter und da leidet auch der europäische Wirtschaftsraum als solcher drunter, der an Glaubwürdigkeit verliert. Im Wettbewerb der Wirtschaftsräume, wenn man so will, mit den USA und China. Ne? In der Vergangenheit sprach man immer vom Brussels-Effekt. Also wir regulieren die Wirtschaft, wir setzen Standards, die dann ausstrahlen auf die gesamte Welt, weil als gemeinsamer Wirtschaftsraum sind wir in Europa stark. Und was wir bei den Gesetzgebungsverfahren, über die wir gerade gesprochen haben, in Bezug auf Nachhaltigkeit sehen, ist, dass wir einen ganz großen Aufschlag gemacht haben, sozusagen, und dann in der Umsetzung gemerkt haben, dass es vielleicht etwas zu viel Bürokratie war, vielleicht etwas zu aufwendig, und die ganzen Unternehmen haben Alarm gemacht. Und wenn man, und das tun Alexandra und ich ja regelmäßig in unserer Arbeit, wenn man dann auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen spricht, die an diesen Themen arbeiten, dann sagen die einem, dass man sich das vielleicht auch so etwas wie mit einem Pendel vorstellen könnte. Also das Pendel ist in Sachen Nachhaltigkeit vielleicht etwas zu weit ausgeschlagen. Es war, man könnte auch sagen, ein Hype-Thema. Und da ist ganz viel politisches Kapital auch reingeflossen, da war ganz viel Motivation drin und wir haben die Standards ausgearbeitet, wir haben diese Gesetzgebungsverfahren ausgearbeitet, aber die Unternehmen haben dann Panik bekommen und Angst bekommen, dass sie das alles umsetzen müssen, und das wurde dann in den Unternehmen auch nach oben hin kommuniziert, bis auf C-Ebene, und die haben das wiederum in ihre Verbände getragen und in die Politik getragen, und was wir sehen ist, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Ja, wenn wir vielleicht vorher etwas zu viel, ist jetzt etwas salopp formuliert, Nachhaltigkeit hatten oder es etwas zu detailtief wurde, ist es jetzt definitiv in die andere Richtung ausgeschlagen, so dass wir ja den durchaus vor allem aus unserer Sicht sinnvollen und transformativen Ansatz dieser Gesetzgebungsverfahren weitestgehend zunichte machen. Und das kann aus meiner Sicht nicht im langfristigen Interesse auch der betroffenen Unternehmen sein.
Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, jetzt nochmal zusammengefasst, was bedeutet denn die Omnibus-Initiative für dieses große Ziel, die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit umzubauen?
Ich würde gerne etwas ausholen, um auf diese Frage zu antworten und nochmal erklären, was eigentlich mit den Sustainable Finance-Gesetzen erreicht werden sollte, ne, unter denen ja auch die CSRD fällt. Also, ich hatte es eingangs erwähnt, die Idee beruhte ja auf der Feststellung, dass wir für die Transformation ganz viel Geld, ganz viel Kapital brauchen. Und die Haushaltsspielräume in Europa ja eingeschränkt sind und einfach der Staat das nicht alles finanzieren kann. Insofern war die Idee, über den Kapitalmarkt zu gehen und dafür zu sorgen, dass Kapitalmarktteilnehmer einen Anreiz haben, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. So, man kann, und das haben viele die Gewerkschaften auch durchaus gemacht, man kann grundlegend kritisieren, dass sozusagen darüber die Bedeutung der Kapitalmärkte erstmal als solche gestiegen wäre oder steigt. Das kann man grundsätzlich kritisieren. Ich finde, es ist aber wichtig zu verstehen, was die Kommission vorhatte. Ne? Also über die Kapitalmärkte die Wirtschaft zu transformieren. So. Und dafür gab es eine ganze Reihe an Gesetzen. Die EU-Taxonomie, über die wir heute nicht gesprochen haben, ne, das ist ja ein Rahmenwerk, was sozusagen die Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten in verschiedenen Branchen definiert. Wir haben den Sustainable Finance Directive, also die SFDR, die Verordnung, die Finanzmarktteilnehmer dazu verpflichtet, Informationen darüber bereitzustellen, wie sie mit negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen und Risiken ihrer Investitionen umgehen. Und sie müssen dann eben die Finanzmarktteilnehmer die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die sogenannten Principal Adverse Impacts, offenlegen in ihren Investitionsentscheidungen. Wir haben auch den EU Green Bond Standard, der den Kapitalmärkten ein freiwilliges, rechtliches, verankertes Label für Anleihen, deren Erlöse Taxonomiekriterien entsprechen, anbietet. Und wir haben ganz wichtig die CSRD, die für eine einheitliche Berichterstattung über die Nachhaltigkeitsperformance sorgen sollte. Das heißt, was wir hier haben, ist eine ineinandergreifende Investitionsarchitektur. Die Taxonomie definiert, was grün ist. Die SFDR regelt die Klassifizierung und Vermarktung von Finanzprodukten. Und die CSRD liefert die Daten über die Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen. Sprich, mit der CSRD erst können Finanzmarktteilnehmer dann erkennen, welche Unternehmen grün sind und welche Unternehmen eher braun, vereinfacht gesprochen. So. Fehlen jetzt aber diese Daten für 80% der ursprünglich unter den Anwendungskreis fallenden Unternehmen und wird die Qualität dieser Daten so stark reduziert, wie wir es ja gerade beschrieben haben, so fällt ja auch ein ganz wichtiges Glied in dieser zusammenhängenden Kette raus und die gesamte Investitionsarchitektur wird abgeschwächt, was im Umkehrschluss ja auch bedeutet, dass die Lenkungswirkung, die sich über die Transparenzvorschriften versprochen wurde, abgeschwächt wurde. Ne? Und ich finde, wenn man das in der Logik der Transformationsfinanzierung über den Kapitalmarkt betrachtet, dann muss man sagen, dass die Kommission zumindest von ihrer Umsetzung, von dem Gedanken, wie sie die Transformation umsetzen wollen, einfach einen Schritt zurückgemacht hat, sozusagen. Und gesagt wird, im Clean Industrial Deal, wir wollen noch klimaneutral werden, aber man kann sich ja schon die Frage stellen, wie wollt ihr das umsetzen, wenn an der sozusagen an den Haushaltsengpässen der Mitgliedstaaten und an der Frage, wie man das Ganze finanzieren soll, hat sich ja nichts verändert. Das ist eher noch drastischer geworden mit erhöhten Militärausgaben etc., demografischer Wandel. Sprich, diese Finanzierungsfrage ist völlig unbeantwortet. Und da wird auch keine Antwort drauf gegeben. Was wir stattdessen sehen, ist, dass wir jetzt die sogenannte Savings and Investment Union haben. Das ist das Projekt, was die Kapitalmarktunion sozusagen ersetzt hat. Also, was ich damit sagen will, müssen jetzt nicht tief drin einsteigen, aber die Kommission verfolgt weiterhin das Ziel, die Bedeutung der Kapitalmärkte als solche zu erhöhen, zu steigern, aber es gibt eben nicht mehr das Ziel, dafür zu sorgen, dass die Kapitalmärkte auch entsprechend alle Informationen vorliegen haben, um die Wirtschaft auch nachhaltig transformieren zu können. Und das, finde ich, kann man sehr stark sehr stark kritisieren, denn, wie gesagt, die Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit, die verschärfen sich eher, als dass sie schwächer werden. Und ich finde, wir haben einen ganz großen Strick zurückgemacht, wenn es darum geht, wie wir den europäischen Wirtschaftsraum transformieren wollen in den nächsten Jahrzehnten.
Danke nochmal für eure klaren Ausführungen, auch bis hierhin. Ich habe schon viel mehr verstanden, als bevor ich in dieses Gespräch gegangen bin. Aber um jetzt auf einer vielleicht auch positiven Note enden zu können, würde ich gerne am Ende nochmal darüber sprechen, gibt es nicht trotz dieses großen Schritts zurück, du hast es gerade ganz deutlich gesagt, Navid, nicht doch eine Art Silberstreifen am Horizont oder vielleicht doch Chancen? Alexandra, es ist ja so, dass es bereits Unternehmen gibt, die seit 2024 schon freiwillig nach CSRD berichtet haben. Hat sich da nicht vielleicht auch schon was verändert, auch im Klima und im Nachdenken über Nachhaltigkeit?
Ja, also das ist eine tolle Frage, Linda. Auf die habe ich die ganze Zeit gewartet, weil die ist positiv. Und ja, klar, also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Nämlich, also viele der Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, die eben schon freiwillig berichten, die behandeln das Thema Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsberichterstattung eben nicht mehr nur als reines Compliance-Thema, sondern zumindest im Ansatz, ja, als strategisches Steuerungsinstrument. Und das heißt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei diesen Unternehmen einfach stärker in die Geschäftsstrategie, aber auch in das Risikomanagement und auch in Investitionsentscheidungen integriert wird. Und ganz konkret kann man bei einigen Unternehmen sehen, dass zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele stärker mit der Unternehmensstrategie verknüpft werden, dass ESG-KPIs, sowohl ökologische als auch soziale, häufiger in den Management-Dashboards auftauchen und dass das Management von Nachhaltigkeitsrisiken in einigen Unternehmen immer stärker mit den originären Risikomanagement-Prozessen harmonisiert wird. Und ich finde, das sind schon beachtliche Veränderungen, also sehr, sehr positiv. Leider eben nicht flächendeckend, würde ich sagen, aber im Ansatz absolut erwähnenswert. Ja. Viele Unternehmen haben ja auch eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Also im Prinzip alle, die freiwillig berichtet haben, haben eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und dabei eben auch sehr viele wesentliche IROs, also Impacts, Risks und Opportunities, also Risiken, Chancen und Auswirkungen identifiziert, die vorher noch keiner auf dem Schirm hatte und eben die eben nur durch diese zusätzliche Transparenz zukünftig auch gesteuert werden können. Und ein weiterer deutlicher Unterschied zu früheren Nachhaltigkeitsberichterstattungen ist eben auch der Blick auf die Lieferketten. Und da sieht man schon, dass Beschaffungsprozesse in ganz vielen Unternehmen eben nicht mehr nur nach den Best-Cost-Kriterien, also sozusagen gesteuert werden, sondern eben auch zunehmend nach ökologischen und sozialen Impacts ausgerichtet werden. Das Ding ist, diese Veränderungen, die haben gerade erst angefangen und die Unternehmen merken ganz langsam, dass sich eben aus der Umsetzung dieser Prozesse nicht nur bürokratischer Aufwand und Kosten ergeben, sondern eben auch viele Chancen und zum Teil eben auch Kostenvorteile ergeben können. Umso bedauerlicher ist es, dass sich sozusagen diese allgemeine Stimmung ja ein bisschen gedreht hat, weil da hätte es jetzt eigentlich eher nochmal einen positiven Pushback gebraucht, ne, um das sozusagen weiter zu katalysieren. Ne? Aber wie gesagt, wir sehen diese Veränderungen in den Unternehmen, die ja die gerade in der Umsetzung sind. Und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr positives Signal, trotz auch der ganzen, ich sag mal, Verschlechterung der Rahmenbedingungen.
Dann lasst uns doch dieses Gespräch vielleicht mit einem Schlussappell an unsere Hörerinnen und Hörer enden lassen. Weil, Navid, du hast es schon gesagt, dieser Kurswechsel steht ja vor dem Hintergrund, dass sich bestimmte Parameter wie der Klimawandel oder Menschenrechtsrisiken nicht verändern. Die sind da, ob man jetzt die Berichterstattung endet oder nicht. Was würdet ihr denn Aufsichtsräten abschließend sagen, Navid? Vielleicht, wie wichtig bleibt das Thema denn kurz-, mittel- und langfristig? Auch wenn die Politik sich verändert, muss man da vielleicht ja als Arbeitnehmerinnenvertreterin noch anders dranbleiben.
Also ich würde ja ganz konkret den Aufsichtsräten und gerade den Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten eben ans Herz legen, an den Themen dran zu bleiben in Bezug auf Nachhaltigkeit und die Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen, zu nutzen, um auch immer wieder auf die Bedeutung dieser Themen hinzuweisen. Das betrifft natürlich gerade die Unternehmen, die jetzt auch im Anwendungsbereich der verschiedenen Gesetzgebungsverfahren auch drin bleiben natürlich, und würde nochmal betonen, wie wichtig das Thema auch strategisch in der Zukunft für Unternehmen sein kann. Und wir sehen das gerade schon aktuell, wenn wir über das Thema Lieferkette sprechen. Und wir sehen, dass sich Unternehmen viel stärker strategisch auch mit ihren Lieferketten auseinandersetzen. Das machen sie nicht zwingend aktuell wegen Menschenrechtsverletzungen, sondern aufgrund der veränderten geopolitischen Lage und den erhöhten geopolitischen Risiken. Aber nichtsdestotrotz sehen wir ja, dass es dort ja eine neue Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt. Und ich glaube, das kann es bei vielen Nachhaltigkeitsthemen in Zukunft geben, denn wie du richtigerweise gesagt hast, die Risiken bleiben, der Klimawandel schreitet voran, Menschenrechte werden auch in Zukunft wichtig sein und die gilt es auch in Zukunft zu schützen. Und insofern würde ich nochmal die Bedeutung des gesamten Themas untermauern.
Und Alex, du hast ja im Verlauf des Gesprächs immer wieder gesagt, dass es jetzt an vielen Punkten auch an der Arbeitnehmerinnenvertretung ist, sich da aktiv bei dem Thema einzubringen. Kannst du abschließend nochmal vielleicht konkrete Ansatzpunkte für die MitbestimmungsakteurInnen nennen, die sie vielleicht aus diesem Gespräch mitnehmen können?
Also das Wichtigste ist, dass sich ArbeitnehmervertreterInnen und Gewerkschaftsvertreter überhaupt, ich sag mal, proaktiv einbringen, weil anders wird es nicht funktionieren. die CSRD-Richtlinie und die dazugehörigen Standards, also die ESRS-Standards, die betonen ja auch ausdrücklich die Beteiligung von Stakeholdern, insbesondere von Arbeitnehmervertreterinnen und Gewerkschaften, zum Beispiel eben durch die Möglichkeit einer Stellungnahme zur Berichterstattung oder mit der Beteiligung an der Wesentlichkeitsanalyse im Rahmen der Identifikation von Chancen, Risiken und Auswirkungen. Ja? Und diese Möglichkeiten, die sollten Aufsichtsräte auf jeden Fall aktiv einfordern, weil man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass das Unternehmen auf uns zukommt. Ja? Gleichzeitig ergeben sich aber auch aus dem allgemeinen Überwachungs- und Beratungsauftrag des Aufsichtsrates weitere wichtige Ansatzpunkte, wie zum Beispiel im Rahmen der Strategiediskussion, in dem man hier einfach strategisch relevante Nachhaltigkeitsthemen adressieren kann, Fragen dazu stellen kann oder aber auch bei der Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems. Auch da gibt es Ansatzpunkte, wo man einhaken kann. Sind Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt? Sind die Systeme harmonisiert? Und eben bei der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja auch in der Verantwortung des Aufsichtsrats liegt. Das sind eben praxisrelevante Ansatzpunkte für Arbeitnehmervertreterinnen, um insbesondere Aspekte auch der sozialen Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern. Und die sollte man ja versuchen zu nutzen, wo immer es geht.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden für dieses interessante Gespräch. Und dann müssen wir jetzt wohl abwarten, in welche Richtung das Pendel nach dieser Omnibus-Initiative schwingt. Und wir werden uns sicher zu einem Update in Zukunft wiederhören. Danke euch.
Gerne.
Ja, danke dir. Tschüss.
Bis bald.
An dieser Stelle nochmal danke an Navid und Alex für dieses spannende Gespräch und auch nochmal so dieses, ja, dahinter schauen, hinter europäische Politik und das auch nochmal mit so einem sehr analytischen Blick einmal aufgedröselt zu bekommen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und wer sein Wissen vertiefen möchte zu dem Thema, der hat im Mai die Gelegenheit, oder Cosi?
Genau, wir haben wie immer den Silvinar-Tipp der Folge dabei. Und zwar findet am 12. Mai und am 13. Mai das Böckler Online-Seminar für Aufsichtsräte zur CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung statt. Auch passend zu dieser Folge gemeinsam mit Alexandra Schädler und Navid Ameli. Die beiden sprechen darüber, welche Ansatzpunkte es gibt von Wesentlichkeitsanalyse bis zum Nachhaltigkeitsbericht. Wie gesagt, das Seminar findet online statt. Vielleicht ist das auch nochmal ein Argument zur Teilnahme für den einen oder anderen. Und zwar jeweils von 9 bis 13.30 Uhr an den beiden Tagen.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen und können uns für den April verabschieden und hören uns dann im Mai wieder, oder?
Yes. Wünschen frohe Ostern.
Ja. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle schon verraten, dass das auch was mit dem großen Doppeljubiläum zu tun hat, oder?
Genau so ist es. Ihr dürft also gespannt bleiben.
Dann hören wir uns bald wieder. Cosi, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Linda.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.